»Frau Oberköchin, Frau Oberköchin«, mahnte der Oberkellner, der ihren Blick aufgefangen hatte. »Wir sind gleich fertig«, sagte die Oberköchin und redete nun schneller auf Karl ein. »Höre, Karl, so wie ich die Sache übersehe, bin ich noch froh, dass der Oberkellner keine Untersuchung einleiten will. Denn wollte er sie einleiten, ich müsste es in deinem Interesse verhindern. Niemand soll erfahren, wie und womit du den Mann bewirtet hast, der übrigens nicht einer deiner früheren Kameraden gewesen sein kann, wie du vorgibst. Denn mit denen hast du ja zum Abschied großen Streit gehabt, sodass du nicht jetzt einen von ihnen traktieren wirst. Es kann also nur ein Bekannter sein, mit dem du dich in leichtsinniger Weise in der Nacht in irgendeiner städtischen Kneipe verbrüdert hast. Wie konntest du mir, Karl, alle diese Dinge verbergen? Wenn es dir im Schlafsaal vielleicht unerträglich war und du zuerst aus diesem unschuldigen Grunde mit deinem Nachtschwärmen angefangen hast, warum hast du denn kein Wort davon gesagt? Du weißt, ich wollte dir ein eigenes Zimmer verschaffen und habe darauf gerade zuerst über deine Bitten verzichtet. Es scheint jetzt, als hättest du den allgemeinen Schlafsaal vorgezogen, weil du dich dort ungebundener fühltest. Und dein Geld hattest du doch in meiner Kasse aufgehoben. Und die Trinkgelder brachtest du mir jede Woche. Woher, um Gottes Willen, Junge, hast du das Geld für deine Vergnügungen genommen? Und woher wolltest du jetzt das Geld für deinen Freund holen? Das sind natürlich lauter Dinge, die ich wenigstens jetzt dem Oberkellner gar nicht andeuten darf, denn dann wäre vielleicht eine Untersuchung unausweichlich. Du musst also unbedingt aus dem Hotel, und zwar so schnell als möglich. Geh direkt in die Pension Brenner. Du warst doch schon mehrmals mit Therese dort. Sie werden dich auf diese Empfehlung hin umsonst aufnehmen. Und die Oberköchin schrieb mit einem goldenen Crayon, den sie aus der Bluse zog, einige Zeilen auf eine Visitkarte, wobei sie aber die Rede nicht unterbrach. Deinen Koffer werde ich dir gleich nachschicken. Therese, lauf doch in die Garderobe der Liftjungen und pack seinen Koffer. Aber Therese rührte sich noch nicht, sondern wollte, wie sie alles Leid ausgehalten hatte, nun auch die Wendung zum Bessern, welche die Sache Karls dank der Güte der Oberköchin nahm, ganz miterleben. Jemand öffnete, ohne sich zu zeigen, ein wenig die Tür und schloss sie gleich wieder. Es musste offenbar Giacomo gegolten haben, denn dieser trat vor und sagte: »Rossmann, ich habe dir etwas auszurichten.« »Gleich«, sagte die Oberköchin und steckte Karl, der mit gesenktem Kopf ihr zugehört hatte, die Visitkarte in die Tasche. »Dein Geld behalte ich vorläufig. Du weißt, du kannst es mir anvertrauen. Heute bleib zu Hause und überlege deine Angelegenheit. Morgen, heute habe ich nicht Zeit, auch habe ich mich schon viel zu lange hier aufgehalten, komme ich zu Brenner und wir werden zusehen, was wir weiter für dich machen können. Verlassen werde ich dich nicht, das sollst du jedenfalls schon heute wissen. Über deine Zukunft musst du dir keine Sorgen machen, eher über die letztvergangene Zeit.« Darauf klopfte sie ihm leicht auf die Schulter und ging zum Oberkellner hinüber. Karl hob den Kopf und sah der großen, stattlichen Frau nach, die sich in ruhigem Schritt und freier Haltung von ihm entfernte. »Bist du denn gar nicht froh?« sagte Therese, die bei ihm zurückgeblieben war, »dass alles so gut ausgefallen ist?« »Oh ja«, sagte Karl und lächelte ihr zu, wusste aber nicht, warum er darüber froh sein sollte, dass man ihn als einen Dieb wegschickte. Aus Thereses Augen strahlte die Freude, als sei es ihr ganz gleichgültig, ob Karl etwas verbrochen hatte oder nicht, ob er gerecht beurteilt worden war oder nicht, wenn man ihn nur gerade entwischen ließ, in Schande oder in Ehren. Und so verhielt sich gerade Therese, die doch in ihren eigenen Angelegenheiten so peinlich war und ein nicht ganz eindeutiges Wort der Oberköchin wochenlang in ihren Gedanken drehte und untersuchte. Mit Absicht fragte er: »Wirst du meinen Koffer gleich packen und wegschicken?« Er musste gegen seinen Willen vor Staunen den Kopf schütteln. So schnell fand sich Therese in die Frage hinein und die Überzeugung, dass in dem Koffer Dinge waren, die man vor allen Leuten geheim halten musste, ließ sie gar nicht nach Karl hinsehen, gar nicht ihm die Hand reichen, sondern nur flüstern: »Natürlich, Karl, gleich, gleich werde ich den Koffer packen.« Und schon war sie davongelaufen. Nun ließ sich aber Giacomo nicht mehr halten, und aufgeregt durch das lange Warten rief er laut: »Rossmann, der Mann wälzt sich unten im Gang und will sich nicht wegschaffen lassen. Sie wollten ihn ins Krankenhaus bringen lassen, aber er wehrt sich und behauptet, du würdest niemals dulden, dass er ins Krankenhaus kommt. Man solle ein Automobil nehmen und ihn nach Hause schicken. Du werdest das Automobil bezahlen. Willst du?« »Der Mann hat Vertrauen zu dir«, sagte der Oberkellner. Karl zuckte mit den Schultern und zählte Giacomo sein Geld in die Hand. »Mehr habe ich nicht«, sagte er dann. »Ich soll dich auch fragen, ob du mitfahren willst«, fragte noch Giacomo, mit dem Gelde klimpernd. »Er wird nicht mitfahren«, sagte die Oberköchin. »Also, Rossmann«, sagte der Oberkellner schnell und wartete gar nicht, bis Giacomo draußen war, »du bist auf der Stelle entlassen.« Der Oberportier nickte mehrere Male, als wären es seine eigenen Worte, die der Oberkellner nur nachspreche. »Die Gründe deiner Entlassung kann ich gar nicht laut aussprechen, denn sonst müsste ich dich einsperren lassen.« Der Oberportier sah auffallend streng zur Oberköchin hinüber, denn er hatte wohl erkannt, dass sie die Ursache dieser allzu milden Behandlung war. »Jetzt geh zu Bess, zieh dich um, übergib Bess deine Livree und verlasse sofort, aber sofort, das Haus.« Die Oberköchin schloss die Augen, sie wollte damit Karl beruhigen. Während er sich zum Abschied verbeugte, sah er flüchtig, wie der Oberkellner die Hand der Oberköchin wie im Geheimen umfasste und mit ihr spielte. Der Oberportier begleitete Karl mit schweren Schritten bis zur Tür, die er ihn nicht schließen ließ, sondern selbst noch offen hielt, um Karl nachschreien zu können. »In einer Viertelminute will ich dich beim Haupttor an mir vorübergehen sehen, merkt ihr das?« Karl beeilte sich, wie er nur konnte, um nur beim Haupttor eine Belästigung zu vermeiden, aber es ging alles viel langsamer, als er wollte. Zuerst war Bess nicht gleich zu finden, und jetzt, in der Frühstückszeit, war alles voll Menschen, und dann zeigte sich, dass ein Junge sich Karls alte Hosen ausgeborgt hatte, und Karl musste die Kleiderständer bei fast allen Betten absuchen, ehe er diese Hosen fand, so dass wohl 5 Minuten vergangen waren, ehe Karl zum Haupttor kam. Gerade vor ihm ging eine Dame mitten zwischen 4 Herren. Sie gingen alle auf ein großes Automobil zu, das sie erwartete und dessen Schlag bereits ein Lakai geöffnet hielt, während er den freien linken Arm seitwärts waagrecht und steif ausstreckte, was höchst feierlich aussah. Aber Karl hatte umsonst gehofft, hinter dieser vornehmen Gesellschaft unbemerkt hinauszukommen. Schon fasste ihn der Oberportier bei der Hand und zog ihn zwischen 2 Herren hindurch, die er um Verzeihung bat, zu sich hin. »Das soll eine Viertelminute gewesen sein«, sagte er und sah Karl von der Seite an, als beobachte er eine schlecht gehende Uhr. »Komm einmal her«, sagte er dann und führte ihn in die große Portiersloge, die Karl zwar schon längst einmal anzusehen Lust gehabt hatte, in die er aber jetzt von dem Portier geschoben nur mit Misstrauen eintrat. Er war schon in der Tür, als er sich umwendete und den Versuch machte, den Oberportier wegzuschieben und wegzukommen. »Nein, nein, hier geht man hinein«, sagte der Oberportier und drehte Karl um. »Ich bin doch schon entlassen«, sagte Karl und meinte damit, dass ihm im Hotel niemand mehr etwas zu befehlen habe. »Solange ich dich halte, bist du nicht entlassen«, sagte der Portier, was allerdings auch richtig war. Karl fand schließlich auch keine Ursache, warum er sich gegen den Portier wehren sollte. Was konnte ihm denn auch im Grunde noch geschehen? Überdies bestanden die Wände der Portiersloge ausschließlich aus ungeheuren Glasscheiben, durch die man die Menge der im Vestibul gegeneinander strömenden Menschen deutlich sah, als wäre man mitten unter ihnen. Ja, es schien in der ganzen Portierloge keinen Winkel zu geben, in dem man sich vor den Augen der Leute verbergen konnte. So eilig es dort draußen die Leute zu haben schienen, denn mit ausgestrecktem Arm, mit gesenktem Kopf, mit spähenden Augen, mit hochgehaltenen Gepäckstücken suchten sie ihren Weg, so versäumte doch kaum einer, einen Blick in die Portiersloge zu werfen, denn hinter deren Scheiben waren immer Ankündigungen und Nachrichten ausgehängt, die sowohl für die Gäste als für das Hotelpersonal Wichtigkeit hatten. Außerdem aber bestand noch ein unmittelbarer Verkehr der Portiersloge mit dem Vestibul, denn an zwei großen Schiebefenstern saßen zwei Unterportiere und waren unaufhörlich damit beschäftigt, Auskünfte in den verschiedensten Angelegenheiten zu erteilen. Das waren geradezu überbürdete Leute, und Karl hätte behaupten wollen, dass der Oberportier, wie er ihn kannte, sich in seiner Laufbahn um diese Posten herumgewunden hatte. Diese zwei Auskunftserteiler hatten, von außen konnte man sich das nicht richtig vorstellen, in der Öffnung des Fensters immer zumindest 10 fragende Gesichter vor sich. Unter diesen 10 Fragern, die immerfort wechselten, war oft ein Durcheinander von Sprachen, als sei jeder Einzelne von einem anderen Lande abgesendet. Immer fragten einige gleichzeitig, immer redeten außerdem Einzelne untereinander. Die meisten wollten etwas aus der Portiersloge holen oder etwas dort abgeben, so sah man immer auch ungeduldig fuchtelnde Hände aus dem Gedränge ragen. Einmal hatte einer ein Begehren wegen irgendeiner Zeitung, die sich unversehens von der Höhe aus entfaltete und für einen Augenblick alle Gesichter verhüllte. Allem diesen mussten nun die zwei Unterportiere standhalten. Bloßes Reden hätte für ihre Aufgabe nicht genügt. Sie plapperten, besonders der eine, ein düsterer Mann mit einem das ganze Gesicht umgebenden dunklen Bart, gab die Auskünfte ohne die geringste Unterbrechung. Er sah weder auf die Tischplatte, wo er fortwährend Handreichungen auszuführen hatte, noch auf das Gesicht dieses oder jenes Fragers, sondern ausschließlich starr vor sich. Offenbar, um seine Kräfte zu sparen und zu sammeln. Übrigens störte wohl sein Bart ein wenig die Verständlichkeit seiner Rede, und Karl konnte in dem Weilchen, währenddessen er bei ihm stehen blieb, sehr wenig von dem Gesagten auffassen, wenn es auch möglicherweise trotz des englischen Beiklanges gerade fremde Sprachen waren, die er gebrauchen musste. Außerdem beirrte es, dass sich eine Auskunft so knapp an die andere anschloss und in sie überging, so dass oft noch ein Frager mit gespanntem Gesicht zuhorchte, da er glaubte, es gehe noch um seine Sache, um erst nach einem Weilchen zu merken, dass er schon erledigt war. Gewöhnen musste man sich auch daran, dass der Unterportier niemals bat, eine Frage zu wiederholen, selbst wenn sie im Ganzen verständlich und nur ein wenig undeutlich gestellt war, ein kaum merkliches Kopfschütteln verriet dann, dass er nicht die Absicht habe, diese Frage zu beantworten, und es war Sache des Fragestellers, seinen eigenen Fehler zu erkennen und die Frage besser zu formulieren. Besonders damit verbrachten manche Leute sehr lange Zeit vor dem Schalter. Zur Unterstützung der Unterportiere war jedem ein Laufbursche beigegeben, der im gestreckten Lauf von einem Bücherregal und aus verschiedenen Kästen alles beizubringen hatte, was der Unterportier gerade benötigte. Das waren die bestbezahlten, wenn auch anstrengendsten Posten, die es im Hotel für ganz junge Leute gab. In gewissem Sinne waren sie auch noch ärger dran als die Unterportiere, denn diese hatten bloß nachzudenken und zu reden, während diese jungen Leute gleichzeitig nachdenken und laufen mussten. Brachten sie einmal etwas Unrichtiges herbei, so konnte sich natürlich der Unterportier in der Eile nicht damit aufhalten, ihnen lange Belehrungen zu geben. Er warf vielmehr einfach das, was sie ihm auf den Tisch legten, mit einem Ruck vom Tisch herunter. Sehr interessant war die Ablösung der Unterportiere, die gerade kurz nach dem Eintritt Karls stattfand. Eine solche Ablösung musste natürlich wenigstens während des Tages öfters stattfinden, denn es gab wohl kaum einen Menschen, der es länger als eine Stunde hinter dem Schalter ausgehalten hätte. Zur Ablösungszeit ertönte nun eine Glocke und gleichzeitig traten aus einer Seitentüre die zwei Unterportiere, die jetzt an die Reihe kommen sollten, jeder von seinem Laufjungen gefolgt. Sie stellten sich vorläufig untätig beim Schalter auf und betrachteten ein Weilchen die Leute draußen, um festzustellen, in welchem Stadium sich gerade die augenblickliche Fragebeantwortung befand. Schien ihnen der Augenblick passend, um einzugreifen, klopften sie dem abzulösenden Unterportier auf die Schulter, der, trotzdem er sich bisher um nichts, was hinter seinem Rücken vorging, gekümmert hatte, sofort verstand und seinen Platz freimachte. Das Ganze ging so rasch, dass es oft die Leute draußen überraschte und sie aus Schrecken über das so plötzlich vor ihnen auftauchende neue Gesicht fast zurückwichen. Die abgelösten zwei Männer streckten sich und begossen dann über zwei bereitstehenden Waschbecken ihre heißen Köpfe. Die abgelösten Laufjungen durften sich aber noch nicht strecken, sondern hatten noch ein Weilchen damit zu tun, die während ihrer Dienststunden auf den Boden geworfenen Gegenstände aufzuheben und an ihren Platz zu legen. Alles dieses hatte Karl mit der angespanntesten Aufmerksamkeit in wenigen Augenblicken in sich aufgenommen. Und mit leichten Kopfschmerzen folgte er still dem Oberportier, der ihn weiterführte. Offenbar hatte auch der Oberportier den großen Eindruck beobachtet, den diese Art der Auskunftserteilung auf Karl gemacht hatte, und er riss plötzlich an Karls Hand und sagte: »Siehst du, so wird hier gearbeitet.« Karl hatte ja allerdings hier im Hotel nicht gefaulenzt, aber von solcher Arbeit hatte er doch keine Ahnung gehabt. Und fast völlig daran vergessend, dass der Oberportier sein großer Feind war, sah er zu ihm auf und nickte stumm und anerkennend mit dem Kopf. Das schien dem Oberportier aber wieder eine Überschätzung der Unterportiere und vielleicht eine Unhöflichkeit gegenüber seiner Person zu sein, denn als hätte er Karl zum Narren gehalten, rief er ohne Besorgnis, dass man ihn hören könnte: »Natürlich ist dies hier die dümmste Arbeit im ganzen Hotel. Wenn man eine Stunde zugehört hat, kennt man so ziemlich alle Fragen, die gestellt werden, und den Rest braucht man ja nicht zu beantworten. Wenn du nicht frech und ungezogen gewesen wärest, wenn du nicht gelogen, gelumpt, gesoffen und gestohlen hättest, hätte ich dich vielleicht bei so einem Fenster anstellen können, denn dazu kann ich ausschließlich nur vernagelte Köpfe brauchen.« Karl überhörte gänzlich die Beschimpfung, soweit sie ihn betraf. So sehr war er darüber empört, dass die ehrliche und schwere Arbeit der Unterportiere, statt anerkannt zu werden, verhöhnt wurde. Und überdies verhöhnt von einem Mann, der, wenn er es gewagt hätte, sich einmal zu einem solchen Schalter zu setzen, gewiss nach ein paar Minuten unter dem Gelächter aller Frager hätte abziehen müssen. »Lassen Sie mich«, sagte Karl. Seine Neugierde in Betreff der Portierloge war bis zum Übermaß gestillt. »Ich will mit Ihnen nichts mehr zu tun haben.« »Das genügt nicht, um fortzukommen«, sagte der Oberportier, drückte Karls Arme, dass dieser sie gar nicht rühren konnte, und trug ihn förmlich an das andere Ende der Portiersloge. Sahen die Leute draußen diese Gewalttätigkeit des Oberportiers nicht? Oder wenn sie sie sahen, wie fassten sie sie denn auf, dass keiner sich darüber aufhielt, dass niemand wenigstens an die Scheibe klopfte, um dem Oberportier zu zeigen, dass er beobachtet werde und nicht nach seinem Gutdünken mit Karl verfahren dürfe? Aber bald hatte Karl auch keine Hoffnung mehr, vom Vestibul aus Hilfe zu bekommen, denn der Oberportier griff an eine Schnur und über den Scheiben der halben Portiersloge zogen sich im Fluge bis in die letzte Höhe schwarze Vorhänge zusammen. Auch in diesem Teil der Portierloge waren ja Menschen, aber alle in voller Arbeit und ohne Ohr und Auge für alles, was nicht mit ihrer Arbeit zusammenhing. Außerdem waren sie ganz vom Oberportier abhängig und hätten statt Karl zu helfen lieber geholfen, alles zu verbergen, was auch dem Oberportier einfallen sollte zu tun. Da waren zum Beispiel 6 Unterportiere bei 6 Telefonen. Die Anordnung war, wie man gleich bemerkte, so getroffen, dass immer einer bloß Gespräche aufnahm, während sein Nachbar, nach dem vom ersten empfangenen Notizen, die Aufträge telefonisch weiterleitete. Es waren dies jene neuesten Telefone, für die keine Telefonzellen nötig waren, denn das Glockenläuten war nicht lauter als ein Zirpen. Man konnte in das Telefon mit Flüstern hineinsprechen, und doch kamen die Worte dank besonderer elektrischer Verstärkungen mit Donnerstimme an ihrem Ziele an. Deshalb hörte man die 3 Sprecher an ihren Telefonen kaum und hätte glauben können, sie beobachteten murmelnd irgendeinen Vorgang in der Telefonmuschel, während die 3 anderen, wie betäubt von dem auf sie herandringenden, für die Umgebung im Übrigen unhörbaren Lärm, die Köpfe auf das Papier sinken ließen, das zu beschreiben ihre Aufgabe war. Wieder stand auch hier neben jedem der 3 Sprecher ein Junge zur Hilfeleistung. Diese 3 Jungen taten nichts anderes, als abwechselnd den Kopf horchend zu ihrem Herrn strecken und dann eilig, als würden sie gestochen, in riesigen gelben Büchern, die umschlagenden Blättermassen überrauschten bei weitem jedes Geräusch der Telefone, die Telefonnummern herauszusuchen. Karl konnte sich tatsächlich nicht enthalten, alles das genau zu verfolgen. Trotzdem der Oberportier, der sich gesetzt hatte, ihn in einer Art Umklammerung vor sich hinhielt. »Es ist meine Pflicht«, sagte der Oberportier und schüttelte Karl, als wolle er nur erreichen, dass dieser ihm sein Gesicht zuwende, »das, was der Oberkellner aus welchen Gründen immer versäumt hat, im Namen der Hoteldirektion wenigstens ein wenig nachzuholen. So tritt hier immer jeder für den anderen ein. Ohne das wäre ein so großer Betrieb undenkbar. Du willst vielleicht sagen, dass ich nicht dein unmittelbarer Vorgesetzter bin. Nun, desto schöner ist es von mir, dass ich mich dieser sonst verlassenen Sache annehme. Im Übrigen bin ich in gewissem Sinne als Oberportier über alle gesetzt, denn mir unterstehen doch alle Tore des Hotels, also dieses Haupttor, die drei Mittel- und die 10 Nebentore, von den unzähligen Türchen und türlosen Ausgängen gar nicht zu reden. Natürlich haben mir alle in Betracht kommenden Bedienungsmannschaften unbedingt zu gehorchen. Gegenüber diesen großen Ehren habe ich natürlich andererseits vor der Hoteldirektion die Verpflichtung, niemanden herauszulassen, der nur im geringsten verdächtig ist. Gerade du aber kommst mir, weil es mir so beliebt, sogar stark verdächtig vor.« Und vor Freude darüber hob er die Hände und ließ sie wieder stark zurückschlagen, dass es klatschte und wehtat. »Es ist möglich«, fügte er hinzu und unterhielt sich dabei königlich, »dass du bei einem anderen Ausgang unbemerkt herausgekommen wärst, denn du standst mir natürlich nicht dafür, besondere Anweisungen deinetwegen ergehen zu lassen, aber da du nun einmal hier bist, will ich dich genießen. Im Übrigen habe ich nicht daran gezweifelt, dass du das Rendezvous, das wir uns beim Haupttor gegeben hatten, auch einhalten wirst, denn das ist eine Regel, dass der Freche und Unfolgsame gerade dort und dann mit seinen Lastern aufhört, wo es ihm schadet. Du wirst das an dir selbst gewiss noch oft beobachten können.« »Glauben Sie nicht«, sagte Karl und atmete den eigentümlich dumpfen Geruch ein, der vom Oberportier ausging, und den er erst hier, wo er so lange in seiner nächsten Nähe stand, bemerkte. »Glauben Sie nicht«, sagte er, »dass ich vollständig in Ihrer Gewalt bin. Ich kann ja schreien.«
»Und ich kann dir den Mund stopfen«, sagte der Oberportier ebenso ruhig und schnell, wie er es wohl nötigenfalls auszuführen gedachte. »Und meinst du denn wirklich, wenn man deinetwegen hereinkommen sollte, es würde sich jemand finden, der dir recht geben würde, mir, dem Oberportier gegenüber? Du siehst also wohl den Unsinn deiner Hoffnungen ein. Weißt du, wie du noch in der Uniform warst, da hast du ja tatsächlich noch etwas beachtenswert ausgesehen, aber in diesem Anzug, der tatsächlich nur in Europa möglich ist«, und er zerrte an den verschiedensten Stellen des Anzugs, der jetzt allerdings, trotzdem er vor 5 Monaten noch fast neu gewesen war, abgenützt, faltig, vor allem aber fleckig war, was hauptsächlich auf die Rücksichtslosigkeit der Liftjungen zurückzuführen war, die jeden Tag, um den Saalboden dem allgemeinen Befehl gemäß glatt und staubfrei zu erhalten, aus Faulheit keine eigentliche Reinigung vornahmen, sondern mit irgendeinem Öl den Boden sprengten und damit gleichzeitig alle Kleider auf den Kleiderständern schändlich bespritzten.